Hallo und herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud Folge 52. Heute geht es um die Bild 2020, die zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt live, aber über Video stattgefunden hat, virtuell. Und das zweite Thema, was wir heute dabei haben, ist Windows 2004. Darf man so sagen, Marco?
Korrekt. Hallo. Die Zahlen, ich hätte jetzt überlegt, da hätte man einen super Witz machen können, hätten wir die Build-Number von Windows gewusst. Dann hätte man das noch reinbringen können. Ich muss ja sagen, dass mich diese ganze Zahlenkiste mehr als verwirrt, gerade jetzt, wo wir bei Windows 2004 angekommen sind. Ich bin ja noch Zeit, ich habe ja Windows 2003 noch erlebt. Nee, was war das?
Das ist, glaube ich, auch der, Server 2000. Ist auch der Grund, oder? Warum sie das 2004 genannt haben, ne? Weil damit's nicht.
Angeblich, ja. Das hilft ja eigentlich bei Office. Also ich habe letztens bei Office auf meine Versionsnummer drauf geguckt und bin ins Schmunzeln gekommen bei Office 2003. Tatsächlich habe ich das beim Kunden gemacht. Ich ihnen zeigen wollte, welche Bildnummer ich habe. Und dann bin ich echt in Stocken gekommen. Ich so, hä, 2003? Und der Kunde sagte, ja, 2003 ist schon älter.
Ja, 2004 theoretisch auch. Aber das heißt ja 2004, also April 2020.
Genau. Hast du schon drauf?
Ja, natürlich, schon länger. Ich bin ja da in dem, wie heißt dieser Ring? Skip Ahead oder so?
Insider Preview. Den Release Preview.
Release Preview, so heißt er, genau. Also ich bin nicht jetzt irgendwie in einem richtigen Insider, in dem man jede Woche irgendwie einen neuen Bild kriegt, der dann nur so mittelmäßig stabil läuft. Ich habe eigentlich schon genügend Probleme mit meinem Rechner, braucht da nicht noch mehr, ehrlich gesagt. Okay. Ja, Performance ist zurzeit wirklich kein Spaß auf meinem Rechner. Ich weiß nicht, was da los ist.
Okay.
Auf jeden Fall, habe ich da diesen Preview-Ring, wo ich dann im Prinzip immer so ein bisschen vorher vor dem aktuellen Release dann die neuesten Builds bekomme.
Genau, ich habe das diesmal auch nochmal so gemacht. Eigentlich wollte ich neu installieren. Ich hatte auch ein paar Probleme und habe gedacht, komm, das kannst du bestimmt durch einen Fresh Start machen. Allerdings gab es da die ISOs noch nicht. Ich war eine Woche zu früh. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt einen Insider installiert, auf Release Preview gewechselt. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, ich will raus aus dem Release Preview und dann bleibst du ja auch dort. Ist eine Variante, wenn man tatsächlich das machen will. Plus, wenn Release Preview tatsächlich so weit ist, dass es schon den letzten aktuellen Build bekommt, dann ist es ja wirklich schon fast so, dass es ja GA-Level hat, also Global Availability, General Availability, dass es quasi schon so stabil ist, dass man da keine Angst haben muss. Deswegen ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch den Build weiter in Release Preview betreibe. Mhm. Das heißt, kriegt man ein paar Apps, ein paar Treiber. Ich als Windows-Device-Nutzer kriege da ab und zu mal früher ein BIOS, zumindest meine Wahrnehmung. Und das kann es eigentlich ja alles nur besser machen. Ne, wir legen ja in der sich immer aktualisierenden Cloud. Und dann muss auch das besser
also gehen. Ich weiß gar nicht, nochmal ganz kurz auf meine Performance-Probleme zurückzukommen. Gab es eigentlich im Taskmanager schon vor 2004 auch die GPU-Spalte? Weißt du das?
GPU gab es vorher schon, genau. Also das hattest du schon, ich glaube, das ist 1909 eingeführt worden. Okay. Ja. Ich glaube, das war die erste, wo du nämlich dann auch gesehen hast, gerade für Teams ja relevant. Oder wenn du Geräte hast wie mein Surface Book 2, das hat ja zwei GPUs, wo du dann immer nicht weißt, welche GPU er gerade verwendet oder belastet. Da ist es halt total hilfreich, einfach in den Taskmanager zu gucken, dann siehst du dort die Auslastung. Genau.
Ja, weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass diese Performance-Probleme hängen jetzt mit meinem neuen Bildschirm zusammen. Ich habe da so ein Widescreen auch zu Hause jetzt, ja, den du mir im Büro geklaut hast. Da sehe ich jetzt, wenn ich da was im Fullscreen habe oder jetzt auch das Teams, wir beide machen ja gerade eine Teams-Session, und ich habe da das Videobild, jetzt zwar nur zur Hälfte, aber immerhin auch groß, dann ist meine GPU auf 94%.
Ja, also so ein bisschen kann ich das aufklären. Ich habe mich ja da auch relativ intensiv mit meinen Problemen beschäftigt. Diese High-DPI-Screens und den Screen, den du jetzt hast, der, weiß gar nicht, ob der unter High-DPI zählt. Kann sein, dass du vorher einen hattest, der hatte einfach eine normale Auflösung. Du hast 100% DPI betrieben. Das heißt, der musste nicht hin und her rechnen. Auch meine Erfahrung ist es, wenn du quasi unterschiedliche DPI-Level hast, das heißt dein Desktop, also dein Dell, hat ein DPI-Level und der weicht ab von dem von deinem Bildschirm. Dann ist Windows tatsächlich so schlecht und das macht der Mac viel, viel besser. Windows ist dann so schlecht, dass er permanent hin und her rechnen muss und das äußert sich genau in solchen Dingen. Ich habe irgendwann mal in der Registry irgendwelche Settings gefunden, also auf Reddit gefunden, wo man irgendwelche Keys eintragen konnte, um das ein bisschen zu heilen. Ja.
Ja, was könnte sonst helfen? Ja. DPI anpassen?
Genau, DPI anpassen, einfach den oberen Screen auf 100% stellen, wobei selbst da, wenn es dann Mix ist, ist ja die Frage, wo du vorher herkamst, was für ein Screen-Setup du vorher hattest, warum es da besser geklappt hat.
Okay. Ja, das werde ich mal versuchen. Ja. Okay, aber lass uns anfangen, bevor wir hier ein neues Thema auftun, Windows 10 Performance Optimization oder sowas in der Richtung. Ja, also die Build war, und da gibt es einige Neuigkeiten. Hast du die Keynote gesehen?
Ja, natürlich. Alle haben sich ja gefreut, dass Satya nur 20 Minuten gekriegt hat. Das gab es ja schon anderthalb Stunden. Und man sagt ihm nach, dass er jetzt nicht gerade der enthusiastischste Sprecher ist. Das war aber auch tatsächlich der Teil, der mich nicht ganz so sehr interessiert hat. Das war alles noch sehr, sehr high level. Die anschließende Session mit Scott Hanselman, die habe ich euch auch verlinkt. Das fand ich Bombe. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Erzähl mal. Ich habe die Vorbereitung so gesehen. Ich folge ihm ja auch auf Twitter und dann hat er irgendwie Fotos von seinem Büro, also von seinem Homeoffice-Büro gepostet und so. Da habe ich so ein bisschen was mitgekriegt.
Tatsächlich, wir haben ja auch einige Kollegen, die mit Development auch nicht viel am Hut haben. Die Build ist ja eine Developer-Konferenz. Natürlich werden dort dann auch immer Side-Notes gedroppt für irgendwelche Features, die man ja auch braucht, die im Windows sind, die auch für IT-Pros relevant sind. Aber das Scott Hanselman, das ist der perfekte Käufer für Teams, Verkäufer für Teams und Co. Der hat wirklich alles verkauft, was Microsoft noch hat und das alles dabei, um ein paar Code-Produkte vorzustellen. Also auch dort unsere Leute, die keine Developer sind, haben sich die Session teilweise angeguckt und haben gesagt, das war echt schon ziemlich witzig. Also kann ich dir wirklich nur empfehlen.
Ja,
ich habe es hier in den Show Notes verlinkt.
Teaser mal ein bisschen, was hat er denn gemacht?
Ich teaser mal ein bisschen. Er geht rein, das Ganze ist natürlich da alles remote. Das heißt, er hat natürlich auch eine ganze Menge Teams-Analogien drin. Das heißt, er hat seinen Desktop geshared, wo er auf das Teams-Meeting klicken wollte. Und dann hat er sein Teams gezeigt und gesagt, ach, guck mal, oh, habe ich heute noch viel zu tun. Da stand dann irgendwie 2 Stunden Build-Keynote und anschließend war Xbox, Call of Duty, Xbox, Rayman, Xbox, das und das. Dann hat er so drüber gehabert und gesagt, ach, was mache ich denn jetzt? Ich könnte eigentlich noch ein bisschen spielen. Ach nee, komm, ich gehe mal hier in die Build-Session rein. Geht rein, ist als einzigster im Teams-Call, dann begrüßt dich ja dein Video. Das heißt, war das erste Mal, wo man ihn auch im Video gesehen hat, weil er seinen ganzen Desktop über andere Technik geshared hat. Und dann sagt er, keiner da, dann kann ich eigentlich wieder gehen. Und so hat er das tatsächlich weitergemacht. Er hat dann Leute reingeholt, sie haben Werbung für Blur Your Background gemacht, für die Teams Mobile App. Er ist dann einfach, weil der GitHub-Mensch, der Ned Friedman, der hatte ja auch ein Announcement, den hat er angerufen, der saß halt mit seinem iPhone und seinen Earbuds und seinem Hund auf der Terrasse auf so einer Parkbank. Und dann hat er gesagt, oh, das könnte ich eigentlich auch machen. Ist dann aufgestanden, hat auf die App genommen, ins Meeting gewechselt. Da kriegst du dann auch Video. Jetzt wird es ein bisschen Collarplastik, Achtung. Und dann ist er halt rausgelaufen, hat darüber gesprochen, hat dann draußen seine Veranda gezeigt, ist rein am Kühlschrank vorbei, hat sich noch eine Coke Light geholt. Währenddessen hat dann Ned Friedman so ein bisschen das vorgestellt, was er eigentlich vorstellen wollte. Ja, und dann war Handelman wieder da und hat dann die nächste GitHub-Mitarbeiterin angerufen, die mit ihrem Hund spazieren war. Die hat dann auf ihrem Android-Telefon ihr Telefon geshared, weil sie das ja kann, weil das mit Teams ja geht, und hat dann gezeigt, wie der GitHub Mobile Client aussieht, den sie da gerade vorstellen. Also krass. Das war schon alles so rein, das war, also ich will nicht wissen, was das an Regie gekostet hat und an Proben, das hinzukriegen.
Und das war live gewesen.
Das war live. Live, also tatsächlich, und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, da war am wenigsten gefaked. Alle anderen Sessions hast du manchmal gesehen, dass sie Teams ausgeschnitten haben und haben dann so die Videos reingestitcht, dass es so aussähe, als wäre das ein Teams-Call. Beim Hanselman war die Session außenrum geteilt. Das war wirklich beeindruckend.
Cool. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über die Inhalte reden, was so angekündigt wurde. Edge ist immer ein Thema, der neue Cratch. Was ist denn jetzt eigentlich der korrekte Name von diesem Browser?
Edge, so wie du es reingeschrieben hast. Ich glaube, sie nennen ihn einfach Edge und hoffen, dass der alte in Vergessenheit geht. Ich bleibe dabei, Mary J. Foley und Paul Thurrott, die ihn, wie du gerade, Cratch, also der Chrome Edge, benennst. Oder New Edge, das sind so die Cratch, weil einige, glaube ich, wissen einfach nicht, was Cratch ist. Da muss man schon seine Zielgruppe kennen. Aber bei New Edge kommen wir eigentlich ganz weit.
Dann hatte ich ja eine Weile in Verdacht, was meine Performance-Probleme angeht, weil der hatte immer am meisten CPU, aber im Endeffekt war es natürlich dann auch immer so, dass ich den auf dem großen Bildschirm hatte und groß hatte und da hauptsächlich auch die GPU eben dadurch hochgegangen ist. Aber im Endeffekt, genau. Wenn du die gleichen Sachen dann mit dem Chromium, mit dem Chrome aufmachst, das sieht auch nicht anders aus.
Ja. Das ist ja, genau.
Ja, was soll da kommen, Marco? Ich habe es jetzt bei mir schon im Browser gesehen, Switch Profiles, da kommt ab und zu mal so ein neues Pop-up jetzt, was mich ehrlich gesagt bisher eigentlich nur nervt, weil theoretisch habe ich meine Profile eigentlich ganz gut im Griff.
Ja, aber das kommt ja eigentlich nur einmal.
Ja,
ne, oder? Kommt. Also vielleicht kurz, worauf der Jan rein theoretisch anspielt, ist, ich habe jetzt quasi meinen neuen Edge. Der ist natürlich mit demselben Account angemeldet, der das AAD gejointe Windows betreibt. Ja, damit haben wir ein volles Sign-on, Single Sign-on, alles drum und dran. Und wenn ich jetzt ein weiteres Profil hinzufüge, zum Beispiel für meinen Admin-Account oder mein Lab-Environment, dann ist es so, wenn ich das erste Mal auf office.com gehe, dann sagt, oh, da habe ich schon ein Profil, das ist AAD integriert, willst du nicht das verwenden? Und da kann man eigentlich sagen, never unten drunter. Du kannst auch no sagen, dann kriegst du es immer wieder. Und wenn du never sagst, dann passiert es für dieses neue Profil nicht mehr. Wenn du ein neues Profil anlegst, um dann noch einen zweiten Lab-User hinzuzufügen, dann passiert es natürlich wieder, weil das eben pro Profil ein Setting ist. Ja, aber das, ja.
Okay.
Soll helfen. Also warum ist das wichtig? Im Endeffekt, was auch neu ist, glaube jetzt da aber schon ein bisschen länger drin, du kannst ja ein Standardprofil auswählen. Das Problem ist, wenn du in einer Mail bist, du klickst da irgendwo drauf und dann hast du das falsche Login. Und wenn das ein AAD-basiertes Login ist, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, hey, also du willst jetzt hier eine AAD-basierte Ressource aufsuchen, du hast hier aber gerade irgendeinen Testbrowser offen, der nicht AAD angemeldet ist, jetzt wäre es doch total sinnvoll, den Browser zu nehmen, den du dafür verwendest. Also von daher hat das schon einen gewissen Charme.
Okay, gut.
Wir sind die falsche Zielgruppe.
Alles klar. Ja, das nächste Feature oder was nächste Thema, das angesprochen wurde, ist Progressive Web Apps. Bin mir gar nicht sicher, ob du das mit reingenommen hast in die Liste oder ob ich das war.
Das warst du.
Okay. Gibt es da Neuigkeiten? Geht es in diese Richtung? Wollen wir da drüber reden?
Die werden angeblich immer besser. Für mich war es der totale Fail. Ich habe jetzt mal tatsächlich Outlook so installiert. Das kann man ja dann installieren. Also PWA, Progressive Web App, versucht ja dann quasi eine Web App, also lokale Anwendung darstellen zu lassen. Die hat auch potenziell, wenn sie das denn ausprogrammiert hat, mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel statt Spotify aus dem Store runterzuladen, einfach gedacht, das ist jetzt der Moment, weißt du, PWA wird alles besser. Ich mache Spotify als PWA, das bietet Spotify nämlich an, wenn ich mich einlogge. Na, es führt halt dazu, dass jetzt permanent, wenn ich Spotify öffne, ich mich neu einloggen muss, weil man verliert halt immer irgendwie sein Login. Aber vielleicht ist es auch ein Layer 8-Problem.
Und wie machst du das? Aber wenn du sagst, es wird ja angeboten, in dem Moment, wo du dich einloggst bei Spotify, dann ist es nur diese Browser-Funktionalität, Open as App oder sowas, ne? So heißt es.
Genau, das ist letztendlich eine Progressive Web App, oder es kann auch sein, dass jetzt hier, weil es ja eine Developer-Konferenz ist, für Progressive Web Apps mehr APIs freigeschaltet wurden. Ja, das heißt, offline Zugriff auf Payment-Informationen zum Beispiel, das sind eben solche Sachen, die da sind oder die eine Progressive Web App eben noch machen kann. Aber da tatsächlich bin ich auch nicht zu tief drinne. Zu viel Web mache ich ja dann
auch. Ja, das ist ja die Art und Weise, wie ich OVA mache sozusagen. Ja, da habe ich mir auch so eine App unten hingebaut sozusagen. Ich habe jetzt, ich muss ehrlich sagen, Marco, weil wir es ja da schon ab und zu darüber gehabt haben, ab und zu mal mache ich aus Versehen Outlook auf, weil den Fat-Client, weil ich zum Beispiel ein ICS-File geschickt bekomme, so ein Kalender-File oder sowas, da gibt es, glaube ich, noch keine Webmöglichkeit, das aufzumachen. Und dann fällt mir mal ab und zu mal auf, dass sich die UI ja schon auch verändert, durchaus.
Ja.
Und dann komme ich mal wieder auf den Trichter und sage, naja, komm, jetzt probierst du es mal wieder. Jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase gehabt. Jetzt habe ich es mal 2 Tage lang Outlook verwendet und ich bin gerade wieder umgestiegen. Also diese...
Mir geht es immer andersrum. Ich habe das jetzt genau andersrum gemacht. Ich habe jetzt mal die Web-Variante kurz verwendet und bin sofort wieder umgestiegen. Okay. War einfach nicht mein Ding. Sie haben jetzt quasi diese Hotmail-Integration mit drin, dass du quasi dort deinen Personal-Account rein integrieren kannst. Das hat schon mal vieles erleichtert. Aber gerade im Arbeiten mit dem Kalender zum Beispiel finde ich das einfach viel angenehmer. Auch dort, weil du es gerade gesagt hast, die haben es hübscher gemacht. Also die Ansicht, der Kalender-Ansicht ist jetzt, wir waren uns auch nicht einige mit dem Kollegen, aber drauf geguckt, ein paar kleinere UI-Changes gemacht, andere Farben verwendet und es sieht gleich viel frischer und besser aus. Also ich bin da immer noch
ja, ein und die Suchleiste wurde so cool Fan. Positioniert, ne?
Ja, das hat vielen nicht gefallen. Ich bin da auch kein riesen Fan von, aber mein Gott, sie tut immer noch dasselbe. Ja, guck mal drüber hinweg.
Also die ist jetzt ganz oben in der Statusleiste sozusagen. Bisschen umständlich, bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, aber kommen wir mal,
nächstes
kommen
Thema.
Wir mal zu einem Thema, was, glaube ich, mehr in deine Collaboration-Ecke geht. Irgendwas wurde von Listen erzählt. Was haben sie denn da Tolles gebaut?
Du hast nicht mehr aufgepasst.
Ich möchte gerne dir das Feld überlassen.
Ja, ich hätte jetzt gerne dein Verständnis gehabt, was es ist.
Ja,
erzähl du. Ja, am Anfang nämlich nicht verstanden, was es ist. Also ich dachte, es ist einfach nur ein schönerer Layer auf einer SharePoint-Liste. So richtig beantworten konnte mir das immer noch keiner. Es ist wohl keine richtige SharePoint-Liste, sondern es benutzt ein bisschen was von SharePoint oder hat zumindest seine Wurzeln dort. Aber es ist einfach eine ganz moderne UI, um Listen zu erzeugen. Ich glaube, sie hatten einfach im traditionellen Modell mit all der Historie dahinter Probleme, die Listen vollständig quasi in ein neues Look and Feel und auch besser in Teams integrierbar zu machen, dass sie jetzt gesagt haben, okay, sie nutzen jetzt die Möglichkeit und rollen das nochmal auf. SharePoint hat ja auch ein ganz eigenartiges Modell dahinter mit dem Speichern in der SQL-Datenbank und deswegen Performance-Limits. Und ich glaube, sie haben jetzt einfach dort einfach die Chance genutzt, das Look and Feel teilweise zu klauen, das noch ein bisschen aufzupolieren und machen da jetzt tatsächlich einfach Listen. Also der Name des Produktes trifft's wie der Nagel auf den Kopf. Es geht einfach nur um Listen. Es geht nicht um To-Do-Listen oder sowas. Das können Listen sein, die To-Dos pflegen. Aber es geht einfach nur darum, dass man rein theoretisch aus Excel rauskommt. Das ist, glaube ich, so die Hauptintention, dorthin zu gehen. Und eventuell, wenn man, auch das haben wir noch drin, dieses Fluid-Framework, das Microsoft da ja auch mit anbietet jetzt, das noch zu unterfüttern, wahrscheinlich wird auch sowas über kurz, über lang dann damit unterstützt.
Da wollte ich gerade drauf eingehen. Da haben wir ja schon irgendwann mal drüber berichtet. Ich glaube, das war sogar die letzte Bild, wenn ich mich richtig erinnere, vor einem Jahr, wo wir das schon mal angesprochen haben, das Thema Fluid Design. Genau das habe ich gerade gedacht, ob es denn nicht jetzt im Zuge von dieser Fluid-Geschichte, ob man da jetzt nicht versucht, solche einzelnen Funktionalitäten herauszuschälen, ja, wie so eine originäre Liste, dass man die eben in verschiedenen anderen Office-Dokumenten oder auch anderen Services verwenden kann.
Witzigerweise oder traurigerweise steht es bisher in keinem Bezug zum Fluid-Framework. Also es ist nicht angekündigt, dass es darauf basiert, dass es das nutzt. Das heißt, es wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Co-Authoring gezeigt wurde, aber bei dem, was ich gesehen habe, waren es einfach nur Listen, die erstellt wurden, die gepflegt wurden, aber es war nicht das, was das Fluid-Framework, eigentlich dann dazu da, so ein höchst interaktiv gemeinsam zu arbeiten, ganz eigenes Dokumentmodell dahinter zur Speicherung der Daten. Das sind schon spannende Szenarien, die waren aber jetzt in dem Lists-Kontext, das war jetzt eher eine Spekulation gerade von mir, zumindest ist mir das noch nicht untergekommen. Ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen im Backlog hängen geblieben, ich habe noch nicht wirklich alles sehen können, aber ich habe dann irgendwann tatsächlich Lists nur irgendwo in Twitter entdeckt und gesagt, hä? Wieso fahren die jetzt hier so einen Hype auf SharePoint-Listen ab? Weil es sah halt aus, als wäre es einfach eine schöne Integration in Teams gewesen und immer noch eine SharePoint-Liste, bis ich irgendwann gerafft habe, nee, das ist wohl eben nicht auf SharePoint basiert.
Also mein Highlight waren ja die Power Toys, die da jetzt im Rahmen von der Build released wurden oder neu released wurden. Und da insbesondere, ich glaube, das Ding heißt Run, dieses Programm. Ich muss diese Apple-Tastenkombination, Apple-Taste und Space. Hier ist es Alt und Space auf Windows. Und damit geht in der Mitte des Bildschirms so ein Suchdialog auf und man kann relativ schnell Programme starten. Das ist tatsächlich cool.
Also für alle, die Windows R viel zu langweilig ist, weil es nicht transparent ist oder so, ist das, glaube ich,
bei Windows R hast du ja jetzt nicht so die perfekte Vervollständigung, Autovervollständigung.
Ich weiß, wie ich Notepad tippen muss.
Ja, du musst es halt zu Ende tippen. Du bist da schon sehr viel schneller.
Ich habe alle Befehle einmal drin. Ich muss dann zweimal nach oben gehen für Notepad.
Ja.
Nein, du hast recht. Das ist die Autovervollständigung. Das kriegst du aber zum Beispiel mit einer Taste, nennt sich Windows Startmenü. Also die Windows-Taste drücken und lostippen.
Ja.
Jetzt mag keiner die Suche, aber
Die Windows-Suche oder dieses Startmenü-Suche Da hast du halt mittlerweile einfach zu viel drin stecken für meinen Geschmack. Da hast du Dokumente drin, da hast du Webergebnisse drin. Da musst du erstmal auswählen, was du möchtest. Oder du musst so ein Prefix verwenden, kannst du ja auch machen mittlerweile, Web-Doppelpunkt oder sowas, ne? Oder Doc.
Ja, aber wenn ich ja zum Beispiel PowerShell suche, dann gebe ich da Power ein und da kommen jetzt irgendwie keine Word-Dokumente oder sowas hoch, sondern es kommt PowerPoint oder PowerShell an der Stelle. Ich finde es schon, aber mein Gott, hier geht es ja um Choice, es geht ja um Power-Toys, das geht einige Leute, es gibt eine Zielgruppe, die das wirklich braucht.
Also ich habe mal Power eingegeben gerade eben, jetzt habe ich verschiedenste Ergebnisse, PowerPoint, PowerShell, PowerToys oder meine Power-Settings in Settings.
Perfekt.
Genau, und das meine ich aber, diese Vielfalt, die finde ich gar nicht so gut in dem Moment, wenn ich ein Programm öffnen will, da finde ich das echt super einfach, diese Tastenkombination zu haben und da eben nur Ergebnisse für Programme zu bekommen.
Mhm. Ja. Sehe ich auch ein. Also wie gesagt, da soll ja auch Leder für sich glücklich werden. Hast du noch andere Power Toys ausprobiert?
Tatsächlich nein. Ich habe gelesen über das Batch Rename. Mir ist es noch nicht ganz klar, wofür ich es brauche. Habe keinen Einsatzzweck bisher gefunden. Das Run war schon mein Highlight bisher. Hast du was anderes?
Fancy Zones heißt es, glaube ich.
Das ist so eine virtuelle Desktop-Geschichte, ne?
Hat Hanselmann auch gezeigt, weniger der virtuelle Desktop genau, sondern virtuelle Zonen auf dem Desktop. Das heißt, du hast den einen Desktop und momentan haben wir ja, das sollte hoffentlich jeder kennen, Windows Snap. Das heißt, ich snappe was rechts oder links rein und dann wird es zur Hälfte ausgefüllt. Bietet mir dann auch Fenster an, die ich in die andere Zone reinsnappen kann. Das heißt, momentan habe ich das jetzt bei uns so arrangiert. Rechts ist quasi über zwei Viertel dein Video im Teams Call. Links oben ist Audacity, links unten ist unser OneNote. Und das habe ich mir einfach so hingesnappt.
So meine ich das auch,
ne? Und genau, wenn dir das nicht reicht, weil du jetzt einen großen Widescreen-Monitor hast und du hättest gerne zum Beispiel drei Columns, eins links, eins in der Mitte, eins rechts, oder oben links so ein bisschen auch überlappend, weil Mac-User ja mit Fullscreen nichts anfangen können, hättest du gerne immer noch einen Rand drumherum und die alle so ein bisschen shaded hinterlegt, kannst du dir solche Zonen zurechtbauen, füllen und sehr, sehr flexibel tatsächlich dann hin und her schieben. Mhm. Auch das hat Hanselmann für seine Demo genutzt. Das war das Erste, was er in seinem Call gemacht hat. Erstmal eine Fancy Zone einrichten, wo er gleich Teams hinpoppt. Also wie gesagt, auch das wurde dort vorgestellt. Also Power User, Power Toys passt ja auch, gehört da zusammen. Oder Leute, die tatsächlich einen Widescreen haben. Du und ich, wir konnten uns jetzt nicht ganz so große Bildschirme leisten. Es gibt ja welche, die, ich glaube, 47 Zoll sind. Also gefühlt ist es größer als jeden Schreibtisch, den ich hier im Büro habe. Und ja, da macht es halt durchaus Sinn, rein theoretisch vier solcher Zonen zu haben oder mehr. Und das bietet einfach das eingebaute Windows nicht. Da ist es natürlich dann schon hilfreich, quasi auf solche Tools zurückzugreifen.
Ja, also du hast es gerade angesprochen, Virtual Desktop ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Oder ich hatte es angesprochen, was ja in Windows 10 schon länger unterstützt wird. Da gibt es jetzt auch ein neues Feature, das ermöglicht, dass die Virtual Desktops renamed werden können. Ja, das heißt, du kannst also sagen, das hier ist mein Browser, das ist mein privater Desktop und so weiter und so fort. Nutzt du denn virtuelle Desktops grundsätzlich?
Tatsächlich, vor Corona habe ich das immer mal wieder genutzt. In Kundensituationen ist es ja oft so, dass ich quasi vor Ort nur mit meinem Gerät sitze, kein eigenes Gerät beim Kunden manchmal habe. Und wenn ich dann zum Beispiel Remote Desktop mache, um mich eventuell in die Kundenumgebung einzuwählen, dann ist es so, dass das Switchen zwischen der Remote Desktop, die im Fullscreen läuft, und Apps, die du benutzt, weil du eine Mail schreiben willst, sehr fummelig ist. Und da kann ich tatsächlich nur empfehlen, und da habe ich das wirklich immer so ganz konsequent gemacht, gibt es ja neben dem Startmenü dieses kleine Taskmanager-Symbol, da muss man einmal einen virtuellen Desktop hinzufügen. Und dann kannst du, wenn du einen guten Trackpad hast, und den haben ja immer mehr Windows-PCs mit 4-Finger-Swipe, also ganz wie der Mac, ganz ungeniert geklaut, zwischen deinen virtuellen Desktops hin und her swipen.
Du kannst es auch mit,
und so kannst
mit
Windows du dann,
Tab kommst du ja auch in diese Timeline-Geschichte rein. Da kannst du oben auch die Virtual Desktops hinzufügen.
Und da kann man sie dann umbenennen in Remote Desktop und Working. Und tatsächlich ist es dann so, wenn du die RDP-Session aufhast, kannst du mit dem Vier-Finger-Swipe rausgehen, weil sonst musstest du eigentlich immer ganz nach oben das Ding minimieren, dann musst du es wieder hin. Also das ist tatsächlich ein Feature, das ich sehr intensiv verwende, wenn ich vor Ort beim Kunden bin und eingeschränkt bin in meiner Bildschirmfreiheit. Tatsächlich, wenn ich hier im Büro bin, mache ich das fast gar nicht, weil dann habe ich oben über den Widescreen meine RDP-Session, unten Outlook und kann so hin und her switchen. Da macht ein virtueller Desktop kaum Sinn.
Ja, ansonsten, Marco, was war denn dein Highlight, was du so mitverfolgt hast? Oder hast du nur die Keynote geschaut? Was hast du denn sonst noch so mitgekriegt?
Also ich habe die Keynote gemacht. Ich hatte mich auch für ein paar Sessions eingetragen. Allerdings waren ein paar der Q&A-Sessions ganz, ganz schnell weg gewesen. Ich bin mir jetzt gerade überlegen, was ich noch geguckt habe. Also bei mir ist tatsächlich das Hanselmann-Ding hängen geblieben, weil eine ganze Menge da war. Nichts, was mich jetzt im Alltag sehr, sehr relevant gewesen wäre. Viel spannender für mich war dann tatsächlich im Teams-Development hat sich eine ganze Menge getan. Mhm. Ja, das heißt, Teams ist eh allgegenwärtig. Auch das wurde nochmal genutzt, nicht nur für die Präsentation der Sessions, sondern es geht darum, Teams-Apps zu programmieren. Das war ein großes Highlight dort, dass das jetzt viel einfacher geht, die Integration besser wird, das Tooling besser wird. Bots, die bisher sehr, sehr schwierig waren aufgrund der verschiedenen Bots-SDKs, sind jetzt komplett auch in Visual Studio eingebaut in den letzten Previews. Also da haben sie tatsächlich einfach sehr, sehr viel getan, um das wirklich dort sauber rein zu integrieren. Das war so ein bisschen mein Highlight, dass es tatsächlich dort für das Development von Teams Apps eine deutlich bessere, schnellere Einstiegslösung gibt, ob das zu qualitativ hochwertigen Lösungen führt, wenn man im Visual Studio Next Finish macht, ist erstmal was anderes, aber grundsätzlich hilft es den Leuten, sich anzunähern und das Thema kennenzulernen.
Aber grundsätzlich Thema Teams Development, wir sprechen da immer von einer Registered App. Das heißt also, ich muss meine Applikation, muss gegen den Tenant sprechen. Ne? Also wir haben
genau, also es sind oft die, gerade wenn es die vollwertigen sind, es geht jetzt auch um Low-Code, No-Code-Lösungen, die dort drin sind. Es kann auch zum Beispiel eine Power-App mittlerweile sein, die du dann nach Teams bringst. Aber ja, am Ende hat es dann irgendwas noch mit dem AD zu tun. Aber grundsätzlich, wie gesagt, muss es nicht der Developer sein, sondern auch der Microsoft nennt es Citizen Developer, das heißt, der Power-App bedient und Flow ist in der Lage, jetzt quasi Teams-Apps zu bauen. Hm.
Gut, ja, wenn uns nichts mehr zu Bild einfällt, wir haben ja schon in der Diskussion jetzt auch immer mal wieder das Thema Windows 2004 gestreift, ist vielleicht gar nicht so aufgefallen, das Renamen der Virtual Desktops zum Beispiel ist erst mit 2004 möglich oder mit 2004. Lass uns doch noch ein bisschen weiter in diese Themen einsteigen, die so 2004 mit sich bringt. Ein Thema habe ich noch vergessen, das finde ich ganz interessant, das kam gestern ein Announcement, und zwar kann man jetzt auch die MFA-Settings in Azure AD kann man jetzt programmatisch setzen. Das heißt also, eine Sache, worauf wir in den Projekten tatsächlich schon lange warten, dass man die User von vornherein mit einer Telefonnummer versorgt für MFA und sie da auch enablen kann, das ist jetzt programmatisch möglich.
Geht nämlich an über den Microsoft Graph, genau. Ja. Oder gibt es da was Eigenes? Nee. Genau, also ja, das war auch nochmal vielleicht das zusammenzufassen. Das heißt, natürlich ist so eine Build-Session auch dafür immer da, dass quasi auch natürlich auch der Graph erweitert wird. Auch dort gab es viele Sessions zu. Das heißt, auch dort, wie gesagt, gab es neue Graph-APIs im Teams-Bereich, in anderen Bereichen. Das heißt, wer da quasi zugange ist und bisher was ihm was gefehlt hat, der kann einfach nochmal reingucken im Graph, was es denn dort neue Sachen gibt. Vielleicht, um die Build abzuschließen, ich weiß gar nicht, ob man sich noch registrieren kann. Die ganzen Sessions sind eigentlich auch on-demand verfügbar. Ich weiß nicht, ob man sich nachträglich registrieren kann. Das heißt, wer jemand eine Session sehen will, ich habe auch gesehen, einige tauchen jetzt schon bei YouTube auf. Das heißt, da könnt ihr rein theoretisch auf die MyBuild-Webseite gehen und euch potenziell dort einloggen. Dann könnt ihr quasi viele der Sessions angucken.
Cool. Cool. Ja, dann ansonsten 2004 Features. Ich meine, es sind keine großen Dinge momentan zu sehen. Wahrscheinlich kommen da jetzt im Laufe der nächsten Zeit dann auch durch Integrationen mit den Cloud-Services, wie jetzt zum Beispiel auch MDATP und so weiter, Features zum Tragen, die dann ja aus Infrastruktursicht relevanter sind. Jetzt in dem ersten Schritt haben wir so ein paar User-Features aufgeführt, Kleinigkeiten. Wenn man eine richtige Grafikkarte hat, was wir im Laptop meistens nicht haben, dann, sondern die ist ja da auf dem Motherboard mit integriert. Wenn man also eine richtige Grafikkarte hat, eine separate, dann wird da jetzt auch die Temperatur im Taskmanager angezeigt.
Und ich könnte. Dass sich die Techniker nicht beschweren, die ist in der CPU integriert, nicht auf dem Motherboard.
Ja. Gut, Und
genau, und ich habe natürlich auch eine dedizierte drin. Ich habe ja einen anständigen Laptop gekauft. Nee, also genau, das ist tatsächlich immer noch mal spannend, quasi so ein Zeug zu bekommen. Du hast, weiß nicht, hast du das reingeschrieben? Only supports Celsius?
Ja, das fand ich lustig. Deswegen habe ich das mit reingeschrieben, weil mich das eigentlich total überrascht, dass die Amis auf die Idee kommen, das erstmal in Celsius anzugeben. Ja, normalerweise hätte ich das Gegenteil erwartet, dass sie dann irgendwann ganz überrascht sagen, was, ihr versteht das nicht? Na gut, in 2 Jahren kommen wir dann mit Celsius oder sowas.
Ja, vielleicht gibt es einfach eine ganze Menge doch gebildeter Leute bei Microsoft, die gut informiert sind, die einfach wissen, dass es bessere Systeme gibt.
Ja. Nee, ich hätte es in Fahrenheit erwartet, aber umso cooler, ja. Genau, ja. Ein anderes Thema haben wir schon angesprochen, das Renaming der Virtual Desktops. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, einen sogenannten Reset from the Cloud auszuführen. Das spielt ein bisschen in unsere Richtung, 100% Cloud-Client. Das heißt also, man konnte ja bisher schon sagen, resette mir diesen Rechner, entweder vom User ausgelöst, wenn das freigegeben wurde, oder auch von administrativer Seite, von Intune her ausgelöst. Dann wurde der Rechner resettet, und zwar mit den Bits und Bytes, die da auf der Festplatte schon drauf lagen, also mit dem Build auch, der da in der Partition, in der Recovery-Partition drauf lag.
Was teilweise ein sehr alter ist, wenn ich das Gerät 3 Jahre betreibe.
Genau. Und genau da ist die Krux, wie der Marco schon sagt. Das heißt, dann haben wir nachher ein relativ altes System da am Start und müssen das erst wieder updaten. Und jetzt gibt es eben Recover from the Cloud. Und damit kann ich in dem Moment on demand, wenn ich natürlich Internetverbindung habe beim Aufsetzen, dann sagen, ich möchte das neu aufsetzen und zwar mit den neuesten.
Aber das ist doch jetzt auch wieder nur von Apple geklaut, oder? Das können die doch schon seit Ewigkeiten.
Das kann schon sein, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das von Apple geklaut ist. Es ist einfach der nächste logische Schritt, um hier einfach up-to-date zu sein. Unser Chef hat sowas auch mal gebaut. Der hat sogar noch ein bisschen moderner gemacht. Der hat nicht nur Recover from the Cloud gebaut, sondern Setup from the Cloud. Also eine Art F12 über die Cloud sozusagen.
Wahnsinn. Genau. Alles nur geklaut.
Gut. Was haben wir noch, Marco?
Ja, neue Emojis. Heißen, glaube ich, Kanmojis. Vielleicht auch das vielleicht noch als kleiner Tipp. Ich glaube, wir hatten das aber schon mal drin. Die Windows-Taste und der Punkt eignen sich hervorragend quasi, um jegliche Art von Kommunikation, Teams, Mails aufzuheitern, weil tatsächlich dort gibt es die Möglichkeit, quasi aus den Emojis auszusuchen. Man kann auch suchen nach Emojis, das ist ja eine ganze Menge. Und jetzt gibt es eben neue Emojis, die da drinne sind. Das sind quasi diese ASCII-Art Männchen, glaube ich, die da irgendwie eine Sonnenbrille tragen und so ein Zeug. Also wenn man sich da tatsächlich einfach nochmal modern und hip ein paar Jahre jünger machen will, einfach mal Windows Plus drücken, Windows Plus Punkt drücken. Dann
nee, also Windows und Punkt.
Ja. Windows und Punkt, genau, Windows.
Die Frage ist, das ist ja jetzt eine Betriebssystemfunktion, ne? Die Frage ist, ja. Aber die App muss das natürlich trotzdem unterstützen. Die muss dann.
Naja, sie muss Unicode können. Also sie muss, also bei den ASCII-Dingen natürlich nicht. Die kann tatsächlich einfach jeder darstellen. Aber natürlich bei den Rest muss die Applikation das unterstützen, dass sie diesen Zeichensatz transportieren kann.
Mhm. Ja, aber im Prinzip ist es ja schon eine ganz coole Variante, weil es ist tatsächlich bei jeder App, wenn ich, also ich suche das auch immer mal wieder. In Ova ist es an einer anderen Stelle wie in Teams oder sowas. Ja, von daher ist es schon ganz cool, da einen generellen Weg zu haben, um da ein Emoji zu kommen.
Genau.
Ja, dann haben wir Windows Hello im Zeichen der Microsoft-Bewegung, passwordless zu werden. Haben wir jetzt Windows Hello PIN-Unterstützung, auch im Safe-Mode von Windows. Das heißt, auch wenn ich nur noch wenig Treiberunterstützung habe, kann ich mich trotzdem auch ohne Passwort dort anmelden und kann es so schaffen, eben da langsam vom Passwort komplett wegzukommen.
Mhm. Wunderbar. Genau, du hast noch ganz viele Notepad-Apps Aktualisierungen da drin, tatsächlich, dass das wert ist, quasi aufgenommen zu werden, sind tatsächlich so ein paar Sachen wie, werden jetzt Zeilen gezählt, mit Umbruch, ohne Umbruch, Das Revolutionärste, was ich ja fand, ist, dass quasi, wenn du eine Textdatei auf dem Desktop gespeichert hast und du sie veränderst, dass dann oben ein kleines Sternsymbol da ist, dass du weißt, du hast sie noch nicht gespeichert. Das ist doch revolutionär, oder?
Also, sehr gut, sehr gut.
Klingt nach 2004.
Absolut.
Also.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon lustig. Ich habe das deswegen vor allem deswegen aufgeführt, weil es mich schon sehr wundert, dass Notepad einfach weiterentwickelt wird bei all den ganzen Alternativen, die es da so gibt.
Wie oft nutzt du denn Notepad am
Sehr
Tag?
Sehr oft.
Siehst ja. du? Ich auch. Immer mal wieder, wenn irgendein Copy-Paste nicht geklappt hat, weil zu viel HTML drin war.
Die Frage ist, warum? Warum sind andere Tools keine Alternative? Und für mich ist die Antwort, weil es einfach schnell da ist.
Genau. Kann ich ja genau sagen, als wir auf unseren Glückenkanja-Client standardmäßig Notepad 2 ausgetauscht haben, der auch schnell ist. Das haben aber alle gemerkt, dass es ausgetauscht war, weil sowas einfach mal schnell starten. Da war Notepad schon immer schlagbar. Vielleicht wird es jetzt auch langsamer, wenn es mehr Features kriegt und wir können irgendwann tatsächlich Visual Studio Code als Ersatz nehmen. Mhm. Aber wer weiß.
Ja, es gibt auch andere Situationen. Zum Beispiel kennst du das, wenn in Applikationen, wo Text dargestellt wird, Excel macht das manchmal auch, du scrollst dann über einen größeren Bereich und dann springt der immer so. Ja? Also bei Excel ist es so, dass dann manchmal so Spalten dann irgendwie gar nicht angezeigt werden, weil sie so breit sind, dass wenn du sozusagen auf der einen Page bist, dass es dann noch nicht ganz angezeigt wird und wenn du auf die andere Seite wechselst, dann springt die Spalte dann doch wieder in den ungesehenen Bereich rein und solche Effekte. Das habe ich auch manchmal mit Code, habe ich gestern erst, wo so ein größerer Textblock da irgendwie nicht angezeigt werden konnte in einem Programm. Und das ist in der Situation, da kopiere ich den Text dann in Notepad und da flutscht einfach alles. Ja.
Genau. Gibt Dinge, die werden nie alt. Ja. Wir haben vielleicht noch eine Sache, die haben wir oben drin gehabt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, und zwar das WSL, Windows Subsystem for Linux, hat eine Aktualisierung bekommen in 2004. Ist ja so, das gab es vorher schon auch, aber das hatte gerade, wenn es um viele Dateien geht, Dateisystemoperationen, war es sehr langsam. Da war es ja so, dass Microsoft, glaube ich, den Mapper, glaube ich, auf den Kernel gebaut hat. Das war schon irgendwas sehr Natives, aber es war quasi ein Durchmappen. Und ich glaube, mit WSL 2 ist es so, dass sie jetzt tatsächlich einen eigenen Linux-Kernel haben, den sie dann dort auch mit reinwerfen. Und der natürlich den riesen Vorteil hat, dass es natürlich alles viel schneller geht, weil ein ganzer Teil der Emulation dann auch verloren geht. Und da sind wirklich gerade auch für Developer wieder spannende Sachen dabei, dass man dann tatsächlich lokal, quasi über Localhost, auf so einem Ding entwickeln kann. Wenn es um spezielle Linux-Tools geht oder Linux-basierte nahestehenden Sprachen geht, da habe ich ja dann teilweise ein viel größeres Tooling. Also da muss man tatsächlich sagen, hat Microsoft eine ganze Menge getan. Braucht halt immer noch die Hyper-V-Unterstützung. Ja, das ist immer noch gegeben, das muss aktiviert sein. Installation kommt dann über den Windows-Store. Also ist tatsächlich einfach mal einen Blick wert. Zusammen mit dem neuen Terminal, der neue Windows-Terminal ist ja ebenfalls GA gegangen auf der Build. Der hat jetzt eine volle 1.0 bekommen. Wenn du die WSL zum Beispiel installiert hast und aufmachst, dann kriegst du auch dort automatisch deine WSL-Shell angezeigt, was auch immer du dir quasi für ein Unix gezogen hast. Also von daher muss man sagen, die Integration ist echt schick geworden und auch die Performance scheint jetzt zu stimmen.
Ja, ich benutze es eigentlich häufig für verschiedene Zwecke. Da mein Ubuntu, das ist schon ganz cool. Gerade im Terminal ist es ja sehr cool, dass du da auf der einen Seite dann ein Tab mit PowerShell hast, im anderen hast du ein Ubuntu. Das macht schon richtig Spaß.
Genau. Ausblick daraus, das war auf der Bild kurz gezeigt, es werden jetzt auch irgendwann Graphical User Applications gehen. Das heißt, er hat dann dort gezeigt, wie er GIMP nativ als Linux-App gestartet hat und sie wurde dann quasi auf deinem Windows gezeichnet. Also auch dort, kann den Use Case jetzt nicht einschränken, aber wenn ich mein Windows Weekly höre, der Host, der das da betreibt, ist eigentlich ein Unix-naher Mensch und er sagt, es gibt schon einige, gerade hier so im Photoshop-Bereich gibt es ein paar sehr, sehr gute Linux-Only-Applikationen und solche wäre man durchaus in der Lage dann wohl auf Windows zu betreiben mit dieser WSL-Desktop- oder UI-Integration. Mhm. Das klang schon echt nett.
Ja, cool. Am Schluss vielleicht noch eine Hörerfrage von Thilo. Haben wir die letzten Tage irgendwann bekommen zum Thema Windows Advanced Threat Analytics. Ihr seht, wir machen heute ein bisschen ein Kessel buntes, unterschiedlichste Themen, aber das muss auch mal sein. Da ging es um die Frage nach unserer Einschätzung. Thilo fragt da, was wir davon halten, Advanced Threat Analytics. Also es ist so, das ist ja ein altes, glaube ich, mittlerweile sogar schon abgekündigtes Produkt, was wir uns irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal angeschaut haben. Marco auf irgendeinem Bootcamp hat der Jochen mal vorgestellt. Da ging es im Prinzip darum, zu sagen, man hat da einen Agent auf einem Server und der beobachtet so ein bisschen den Netzwerktraffic der Domain-Controller und reagiert dann, wenn da was Böses passiert. Dieses ganze Produkt wurde mittlerweile verlegt zu Azure ATP. Das heißt also, es ist jetzt keine lokale Installation mehr, insofern, dass die Intelligenz lokal liegt, sondern die haben sie jetzt in die Cloud verfrachtet, deswegen Azure ATP. Und auf der lokalen Seite sind nur noch die Agents auf den Domain-Controllern installiert. Es gibt auch eine andere Variante, dass man das auf einem Member-Server installiert, aber das ist ein bisschen komplizierter. Und dann ist da also ein Agent auf den Domain-Controllern drauf und liest das Security-Log mit, liest den Netzwerk-Traffic mit und erkennt auf diese Art und Weise Patterns wie Pass-the-Hash-Attacken, Golden-Ticket, Kerberos-Attacken und solche Dinge im lokalen Netzwerk, meldet es in die Cloud oder meldet die Signale in die Cloud und die Cloud bringt es dann zusammen. Dort ist es übrigens auch integriert in MDATP und andere Security-Tools, sodass man da eben dann auch die Signale miteinander austauscht und merkt, okay, da ist es gerade eine On-Premise-Identität gepreached worden und wir merken, wir sagen dir das jetzt auch in MDATP, wo wir uns eigentlich nur um die Maschinen kümmern. Ja. Genau. So viel zum Thema ATA, also hier auf die moderneren Tools wechseln. ATA ist die On-Premise-Variante. Hier Richtung Azure ATP gehen auf jeden Fall. Ja, genau. Marco?
Gut.
Ich glaube, wir sind fertig für
heute. Was ist das heute? Wir sind nicht dazu gekommen, über das neue Yammer zu reden, aber wir hatten ja versprochen, wir machen mal wieder eine langweilige Folge. Die kommt dann irgendwann. Keine Angst, ihr werdet nicht drum rumkommen.
So sieht's aus in diesem Sinne. Schönes Wochenende.
Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.